zu Bike to Global, dem Podcast rund um Radreise und Bikepacking. Und hier ist die erste Ausgabe in diesem Jahr 2023. Ich freue mich sehr und ich hoffe, dass ihr alle gut rübergerutscht seid. Die erste Ausgabe machen wir diesmal als eine Art Community-Episode. Das bedeutet, ich hatte euch um Fragen gebeten und war sehr überrascht, dass ihr nämlich sehr viele Fragen mir gestellt habt. Sonst ist ja die Audience bei mir etwas fraglos, ja, aber diesmal habt ihr ziemlich viele Fragen gehabt und auch sehr interessante. Also wir werden uns jetzt über Bikefitting unterhalten. Wir werden uns jetzt über die Art, wie ich mein Familienleben und meine Arbeit und mein Fahrradfahren unter einen Hut bringe, unterhalten. Ihr habt Fragen gestellt zu bestimmten technischen Innovationen und Gravel und so eine Sachen. Gab es noch mal eine konkrete Frage, die ich sehr gut finde. Was würde ich tun, wenn ich ein Budget X habe? Was würde ich davon holen und wie und so? Da habe ich auch noch, das werde ich sehen, was ich dafür eine Meinung habe, wenn ich die Frage beantworte. Und und dann natürlich gab es auch noch mal einen Hinweis und eine Frage, was meine Testberichte angeht. Darauf werde ich dann zurückkommen. Und es geht auch um Fragen rund um die Races, die ich gemacht habe. Aber keine Sorge, das ist hier keine Race-Folge, sondern das geht querbeet. Also steigen wir mal ein. Da fangen wir mal mit Bikefitting an. Also ich habe ja Bikefitting gemacht, jetzt schon zweimal, hatte ich auch drüber gesprochen. Ich war ehrlicherweise überrascht, weil es gibt ein paar Leute, die schon sehr, sehr lange Fahrrad fahren und die selber noch gar kein Bikefitting gemacht haben. Ich war ehrlicherweise auch die ganzen Jahre, bis ich vor 2 Jahren das erste Mal ein Bikefitting gemacht habe, sodass ich gesagt habe, na gut, ich probiere halt so lange rum, bis das halt irgendwie funktioniert und dann passt das schon. Ich habe das auch früher nicht wirklich so hinterfragt, aber ich bin früher auch nicht so viel Fahrrad gefahren, wie ich es jetzt tue. Also ich trainiere jetzt nun regelmäßig auch. Es ist ein Teil meiner, ja, damit bringe ich so den Stress auf der Arbeit so ein bisschen zusammen mit meinem normalen Leben. Da kann ich ganz gut abschalten, wenn ich trainiere. Und das hat halt mittlerweile, ist das halt ein fester Bestandteil meines Alltags. Und ich genieße das auch und ich vermisse es auch ehrlicherweise, wenn ich es mal nicht machen kann. So, aber wenn man so viel Fahrrad fährt und wenn man auch sehr viel Geld in Fahrräder investiert, dann bietet es sich an, dass man da vielleicht auch nochmal ein Bikefitting macht und zwar guckt, dass man halt wirklich optimal sitzt. Und da gibt es halt 2 Punkte. Das eine ist, dass man vielleicht einen konkreten Grund hat, also irgendwas tut weh und die Hände schlafen ein oder der Hintern tut weh oder das eine Bein oder man kriegt es irgendwie nicht hin, dass man dann eben zu einem professionellen Bikefitter geht und sagt, guck dir das mal bitte an, stell mich da mal bitte ein. Und ich kann jedem von euch versprechen, der das mal macht, ihr werdet überrascht sein. Also in den seltensten Fällen, zumindest das, was ich auch in Gesprächen mit den Bikefittern, bei denen ich bislang war, hatte, war, dass es Leute gibt, die hinkommen und der Bikefitter sagt, ja, nee, stimmt alles, auf Wiedersehen. So, das passiert nicht. Kostenmäßig, um das gleich von Anfang an zu sagen, stellt euch mal ungefähr auf 300 Euro ein. So bin ich immer gelegen. Ich war jetzt bei 2 verschiedenen Bikefittern, also das scheint so ungefähr zu stimmen. Einige haben ihre Kosten auf ihren Seiten sehr transparent und auch den Inhalt. Also du kriegst dann für 300 Euro nicht nur, da guckt dich einer an und sagt, ja, fahr mal 3 Mal und dann ist wieder gut, sondern das wird schon sehr intensiv und datenbasiert gemacht. Normalerweise, du bringst dein Fahrrad mit, das wird in so einen Smart Trainer eingespannt. Dann werden quasi die Ausgangsdaten genommen, was deine Sitzhaltung, Position etc. etc. angeht. Und dann wird angefangen zu fitten, weil man sich aus diesem ersten Bild ergeben sich dann meistens schon ein paar Problemlagen, die dann konkret bearbeitet werden. Und wie gesagt, es ist immer wieder ein Erlebnis und es ist immer wieder eine Überraschung. Und du bist so 3 Stunden, 3,5 Stunden bin ich meistens in so einem Fitting. Das heißt also, da relativiert sich das Budget dann doch schon. Beim ersten Bikefitting war ich, wie gesagt, vor 2 Jahren oder 2,5 Jahren. Das war dann im Vorfeld des Silk Road Mountain Race. Da hatte ich so ein paar Sachen. Mir ist immer so ein Schulterblatt auf der einen Seite ein bisschen eingeschlafen. Ich hatte das Gefühl, dass auch ein Bein wird über die Maßen belastet, beziehungsweise hatte ich da immer mal Probleme und wollte das halt mal checken lassen und bin zu G-Biomeist gegangen. Das ist eine größere, wenn ihr das googelt, das ist eine größere Kette und da gibt es eigentlich in den großen Städten immer auch ein Fitting-Büro oder die das machen für die. sehr gut, ja. Die fitten, und das ist auch eine Erkenntnis, das Fitting auf das, was man jetzt vielleicht so macht, wenn man sagt, man macht Bikepacking, hat halt quasi nicht wirklich ein reines Rennrad, hat aber auch nicht wirklich ein reines Mountainbike, sondern ist irgendwo dazwischen mit diesen Gravelbikes oder mit einem Reiserad und sowas. Das ist manchmal, fallen wir da zwischen die Kategorien beim Bikefitting. Das verändert sich aber auch gerade. Beim ersten Bikefitting, bei G-Biomeist beispielsweise, da gab es halt, da wurde ich halt auf Rennrad gefittet. So. Oder sportliches Fahrrad. Ne? Da wurde gar nicht die Frage gestellt. Jetzt war ich beim anderen Bikefitter Retül. Das ist ein System, das noch mehr datenbasiert arbeitet. Könnt ihr euch auch informieren, findet ihr im Netz. Und da der konnte unterscheiden zwischen Rennrad und Mountainbike. So, und das ist mit dem Salsa Fargo, das ist ja irgendwie, naja, das ist ein Dropbar Mountainbike. Und gut, also es ist irgendwie rennradmäßig, aber auch Mountainbike. Und deswegen haben wir uns da auf Mountainbike fokussiert, und das hatte halt auch wirkliche Unterschiede. Ich war nach dem Fitting, nach dem ersten Fitting wunderbar gefahren, habe danach halt vieles umgestellt, nochmal, habe hier und da rumgeschraubt, Sachen ausgetauscht und so weiter, und am Ende hast du dann halt, ich habe zwar so eine Liste bekommen, was so meine Messpunkte sind, und konnte danach das Fahrrad auch immer wieder richtig einstellen, also zum Beispiel Sattelnase zu Vorbauentfernung oder Sattelhöhe und Ausrichtung und sowas, das konnte ich eigentlich immer ganz gut nochmal nachvollziehen, aber der Körper verändert sich natürlich auch durch mein mehr Training und mehr Fahren, und natürlich auch so biologische Prozesse verändert sich dann auch, Sitzhaltung und wie man mit dem Fahrrad so gut klarkommt. Das heißt also, ein Fitting jetzt nach zwei Jahre später schien mir dann angebracht, auch weil ich gemerkt habe, so richtig fühlte ich mich jetzt nicht mehr wohl. Vor allen Dingen das Einstellen der Cleats. Ich habe zwar von Ergon so ein Cleats-Einstellhilfe, das ist so eine Plastikplatte letztendlich, wo man die Schuhe rechts und links einklicken kann auf so einem Karo-Muster und kann dann halt da relativ genau den Schuh und die Platte, die Cleats-Platte ausrichten, festschrauben, sodass man da schauen kann. Das funktioniert schon ganz gut, aber ich merke halt, dass auch wenn das Cleat nur ein bisschen verstellt ist, ja, das wirkt sich bei mir sofort auch auf, dass ich ein bisschen Schmerzen in dem Fuß oder in der Achillessehne bekomme. So, und das alles, ich hatte ja andere Schuhe, dann habe ich die Cleats nochmal, musste ich tauschen, dann war ich da so ein bisschen, habe das nicht genau hingekriegt, hin und her, jedenfalls habe ich mich dann entschieden, nach zweieinhalb Jahren nochmal Neues zu machen, dann mit Retül, das habe ich bei Specialized in Hamburg gemacht, gibt es auch überall, müsst ihr gucken, wo das angeboten wird, und da haben wir uns auf Mountainbike fokussiert. So, beim ersten Mal Fitting, um das euch so ein bisschen zu vergleichen, hat er gesehen, okay, ich komme mit meiner Ferse beim Treten gar nicht bis runter, das heißt, ich mache eine Ausweichbewegung, ich muss quasi tiefer sitzen, der Lenker muss ein bisschen höher, wir haben den Vorbau gedreht, der ist jetzt negativ sozusagen, -6% statt +6% Neigung, wir haben am Sattel ein bisschen was gemacht, wir haben einen neuen Sattel installiert. Und wie gesagt, damit bin ich super gefahren. Jetzt war ich bei Retül, und da war es ganz interessant. Wir haben wieder am Sattel rumgebaut. Er sagte zum Beispiel, naja, du hast einen Sitzknochenabstand von 140, und der Sattel, auf dem ich da saß, der hat die Sitzknochen an den Seiten erst aufgefangen. Das heißt also, dadurch öffnet sich das Becken und der Körper sagt quasi, der versucht immer mehr rein zu sacken, ja, wenn man sich das so vorstellen möchte. Und das ist nicht gut, deswegen muss der Sattel ein bisschen breiter sein, damit die Sitzknochen aufgefangen werden und das Becken halten und nicht spreizen. So, deswegen haben wir da den Sattel getauscht, ein bisschen breiter geworden, und vor allen Dingen, er hat den Sattel weiter nach vorn gepackt und hat mich höher gesetzt. Dahinter steht die Philosophie, die habe ich jetzt aber auch vielfach bei anderen Fittern gehört, so ein Podcast und so, dieses nach vorne gehen über den Mittelpunkt sozusagen, über das Tretlager mit dem Sattel, und dadurch mehr Effizienz aufbauen, was das Treten angeht. Der Vorbau, den haben wir jetzt tiefer gelegt nochmal, um ja, 2 Zentimeter fast. Den Sattel, wie gesagt, höher. Das heißt also, ich habe jetzt nochmal eine andere Position als vorher. Vorher war das ein bisschen so ein Rennsessel, ja. Da bin ich ein bisschen aufrechter gefahren. Jetzt ist es ein bisschen anders. Wir haben vor allen Dingen an den Aero-Bars nochmal die Pads weiter nach außen gesetzt. Also die Pads sind das, wo die Unterarme quasi aufgelegt werden. und wir haben den insgesamt ein bisschen steiler gedreht. Wir haben die Cleats ein bisschen dichter gesetzt an den Schuhen und nach hinten gepackt. Also ihr seht schon, da kommen so ein paar Sachen zusammen, die sorgen dafür, dass du danach nochmal ganz anders sitzt und vor allem eine viel höhere Effizienz auch beim Treten hast. Er hat mir auch, ich fahre immer 175er Kurbeln. Warum fahre ich 175er Kurbeln? Weil ich das schon immer gemacht habe. Ich habe darüber nie nachgedacht. Und er sagte, ja, guck dir mal 170 mm an, vielleicht sogar 165, weil es dir Energie spart. Und jetzt kann man natürlich drüber sprechen, ja gut, Gravelbiken, Effizienz, wenn du jetzt nicht so Gravel Races fährst, ja, also als Athlet, ja, wie das, was ich, ein Paul Voss macht oder ein Sebastian Breuer, dann ist das nicht weiter relevant. Da empfehle ich euch allerdings nochmal die Kollegen von Enjoy Your Bike Podcast, die haben sich nämlich darüber auch nochmal ein bisschen unterhalten, welche Rolle Effizienz eigentlich tatsächlich spielt. Also so Sachen wie, habe ich noch so eine Cargohose an oder nicht, sind die Beine rasiert oder nicht, bis hin zu, ist ein Bart jetzt irgendwie aerodynamisch problematisch oder nicht, ist er nicht, Spoiler. Aber sie sagten eben auch, klar, es ist auch für den oder die Gravel-Biker, Bikerin relevant, denn alles, was zusätzlich Watt kostet, und so eine Cargohose beispielsweise kostet wohl recht viel Watt, ja, ist ja Energie, die du verbrauchst, egal ob du jetzt sehr sportiv fährst oder nicht. Das heißt also, ein höherer Energieverbrauch beim Fahrradfahren setzt mehr, ja, setzt eine schnellere Ermüdung oder hat eine schnellere Ermüdung zur Folge, und du musst halt mehr Nahrung aufnehmen, du brauchst mehr Energie zum Nachführen und so weiter und so fort. Das heißt also, das ganze Thema Aerodynamik, Effizienz auch auf dem Gravelbike, selbst bei einem Freizeitsport-Fahrradfahren, ist durchaus ein Blick wert. Heißt nicht, ja, dass man das tun muss, aber ich fand das ganz interessant. Ich habe so ein paar Sachen für mich mitgenommen, zum Beispiel, dass ich jetzt gucke, ob ich diese Cargohose weglasse. Ich habe das eher aus Stylegründen gemacht, weil ich finde das immer schlimm, wenn Leute in Spandex da durch die Gegend eiern. Also bei, ja, das ist dann bei mir dann irgendwann, ja, also muss nicht sein, aber ich gewöhne mich daran. Ich finde es auch ganz gut. Ich bin jetzt auch eine ganze Zeit lang jetzt ohne diese Cargohose gefahren ja, also ich kann jetzt nicht sagen, oh, ich merke diese 5 Watt, ja, aber ich gucke schon, weil das hat sehr viel mit Ernährung zu tun, dass ich weniger, ich brauche zum Beispiel weniger Nahrung, interessanterweise. Da gucke ich gerade auch sehr drauf, wie ich das machen kann, wenn es darum geht, wirklich sportiv zu fahren. Aber das ist nicht der Alltag, ja, also, und ganz ehrlich, und das ist auch eine Frage, die, und da sind wir jetzt schon bei der zweiten Frage nach dem Bikefitting, das fand ich ganz interessant. Da schrieb jemand, warum wird sehr vieles bei dir unter dem Gesichtspunkt Racing getestet, beurteilt? Das ist meiner Meinung nach eher abschreckend für Nicht-Racer. Und ein weinendes Smiley drunter. Also so, es tut mir sehr leid, aber ich fasse es mal so zusammen. Ich glaube, dass die übergroße Mehrheit von uns Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrern fährt keine Races. Ich habe ja mal diesen beim Radclub, glaube ich, so einen Vortrag gemacht zum Atlas Mountain Race, und da war halt eine Frage vorab an die Gäste, die dort waren, das waren, weiß ich nicht, 200 Leute oder so, wer von euch ist schon mal so ein Race gefahren, wer von euch plant, ein Race zu fahren? Und das war halt eine wirkliche Minderheit, ne? Also weiß ich nicht, es waren 10%, 15%, die gesagt haben, bin ich schon mal gefahren oder ich plane auch an sowas teilzunehmen. Ne? Nicht an einem normalen Bikepacking-Event oder Gravel-Event, sondern an etwas mit Race, also mit festen Zeiten und Platzierung und so eine Sachen. Da muss man natürlich auch immer wieder bei all dem Hype, ehrlicherweise, der vor allen Dingen in meiner Blase so stattfindet, also nicht in meiner biologischen Blase, sondern in meiner Internetblase, nämlich Rennen, Zeiten, da gibt das Badlands und hier machen sie nochmal eine Racing-Serie und da ist das Silkwood Mountain Race und hier kloppen sie sich in Marokko den Kopf ein und so weiter. Das ist ja nicht die Mehrheit. Ihr seht das ja auch an der Anzahl der Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Ja, das ist ja im Vergleich, sind das ja immer noch weniger. Also lasst das mal vielleicht über alle Rennen, ja, so an verschiedenen Leuten vielleicht 1000 Menschen, 1500 Menschen sein, die das weltweit machen, ja, so. Also vielleicht sind es auch mehr, ist einfach nur, ich habe gestern mal drüber nachgedacht und kam jetzt auf diese Zahl. Das heißt also, nur die Minderheit macht das mit diesen Rennen. Aber wenn man es vergleicht mit, weiß ich, Formel 1 beispielsweise, das machen ja auch nur 15 Leute, so auch sehr pauschal jetzt formuliert, aber das ist natürlich die Mehrheit der Autofahrenden, die quasi so ein Kram machen. was vielleicht zu dem Eindruck geführt hat, dass jetzt gesagt wird, Mensch, du beurteilst sehr vieles unter dem Gesichtspunkt Racing. Das tue ich nicht. Also gerne nochmal reingucken in alle Berichte, die ich so mache. Das, was ich nicht mache, ist zu sagen, oh, ich habe jetzt, weiß ich, diesen Gepäckträger oder diese Taschen oder dieses Fahrrad unter dem Racing-Gesichtspunkt getestet. Was ich mache, ist, ich schreibe rein, wenn ich irgendwo weiß, dass damit Erfahrungen gesammelt wurden. Also, ja, diese Bremse wurde von Tobias beim Atlas Mountain Race verwendet. Oder diese Tasche habe ich gesehen beim Silk Road Mountain Race. Dann ist das quasi ein Hinweis, dass mit dem Erwerb dieser Tasche kann man prima eine ganz normale Bikepacking-Tour oder Gravel-Tour fahren, mit dem Bewusstsein, dass sie auch härteren Anforderungen durchaus gerecht wird und da auch hält. Das ist das Einzige. Ja, das ist wie ein neues Bremssystem, das in dein Auto eingebaut wird, was halt in der Formel 1 getestet wurde. Ne? So, und dann weiß man, ah, okay, wenn die das für gut empfunden haben, dann ist es wohl offensichtlich auch ein richtig super. So muss man sich das vorstellen. Das hat aber nichts damit zu tun, dass das nur was für Race zuständig ist. Also ich glaube, lieber Fragestellender in dem Moment, in dem Fall, dass du da hast dich falsch leiten lassen, denn das tue ich gar nicht. So, und die Fahrräder, und da vor allen Dingen, das seht ihr an dem Ende eines jeden Fahrradtests, seht ihr immer eine Einordnung eines Fahrrades in eine bestimmte All-Road-Kategorisierung. Und daran könnt ihr dann sehen, ist das halt mehr was für Freizeit und Sport oder ist das sehr für kompetitives Fahren und so weiter. Weil ja das Gravel-Biken, wenn man mal dabei bleibt, ja, das gibt splittet sich ja zunehmend auf in so eine Art kompetitiven Sport. Ja, da sind die Fahrräder auch anders, die haben eine andere Geometrie, die sind ein bisschen mehr rennradorientierter und sehr darauf fokussiert. Ja. Und dann gibt es Gravel-Bikes, die eben Spaß machen sollen, wenn du einfach rausfährst und wenn du Bock hast, irgendwas zu machen und wenn du vielleicht mal schnell fahren möchtest im Wald oder nicht und so. Ne? Also das teilt sich da gerade so ein bisschen auf. Und dann gibt es Fahrräder, die haben nichts mit diesem Gravel und sowas zu tun, sondern es sind einfach Fahrräder, mit denen du durch die Welt fahren kannst und eine neue Art von Reiserädern, wenn man so möchte. Und so. Und dann könnt ihr das auch sehen und dann habe ich das da auch entsprechend immer eingeordnet und auch begründet, warum ich das vielleicht an der einen oder anderen Stelle so sehe. Das heißt also, ich teste eigentlich ehrlicherweise nichts unter dem Gesichtspunkt Racing per se. Ich nehme aber Bezug auf Erfahrungen, die ich entweder selber gemacht habe bei bestimmten Veranstaltungen, an denen ich teilgenommen habe, oder wo ich es weiß, einfach um euch da auch quasi eine Einschätzung zu geben, was das Zeug kann und was nicht. Und das führt mich auch zu den nächsten Fragen oder einer der nächsten Fragen. Wartet mal kurz, weil ich gucke hier parallel. Genau, also bleiben wir nochmal bei Races. Also wie gesagt, das Thema ist auch grundsätzlich nochmal, für mich, ich habe das ja an der einen oder anderen Stelle oft gesagt, das ist für mich jetzt eine Phase. Ne? So, und ich habe vor allen Dingen im letzten Gespräch, das ist die letzte Podcast-Episode mit Raphael, wo wir auch viel über Orbit-Entwicklung von diesem Races und sowas gesprochen haben und dass immer mehr Veranstaltungen so hervorploppen und dass also auch die Lust quasi daran nicht zu schlafen und irgendwelche Leistungen zu erbringen, dass die halt offensichtlich auch sehr, sehr präsent ist, beziehungsweise gerade auch sehr, sehr gelebt wird und dass sich das vermutlich auch verändern wird. Also für mich ist es jetzt eine Phase gewesen. Ich wollte halt schon immer mal so ein Ding fahren. Das habe ich mit dem Atlas Mountain Race gemacht. Dann waren wir einmal so gut drauf und dann wollten wir uns zumindest einmal an die größere Herausforderung Silk Road wagen, haben wir auch geschafft. So, also es besteht für mich jetzt kein Grund, damit weiterzumachen. Ne? So, ich habe die Sachen, die mich interessiert haben, habe ich eigentlich sozusagen erledigt und erlebt. Mir gefällt, wie gesagt, nach wie vor noch dieses Bohemian Border Bash Race. Da wollte ich eigentlich im letzten Jahr fahren, konnte Corona-bedingt nicht. Das hole ich in diesem Jahr nach. Das ist im September, also das werde ich noch fahren. Einfach, weil es eine tolle Gegend ist und ich nach wie vor finde das gut, so mir ab und zu auch mal ein bisschen mit Druck sozusagen die Lichter auszuknipsen. Das kann man bei so einem Rennen ganz gut machen. Aber ich habe darüber hinaus, und das war eine Frage, keine Rennen in dem Sinne, die mich jetzt noch so reizen. Also Tour Divide, das habe ich gesagt, das ist für mich aber kein Rennen. Ja, so das ist, ich will das gerne fahren in 2 Jahren, aber vor allen Dingen auch, um das mal gefahren zu sein und das erlebt zu haben und dieses tolle Land und diese tollen Länder zu durchqueren. Ja, und natürlich da auch, weil es eben zu dem Geist dieser Tour Divide gehört, kompetitiv im Sinne von ich fahre gegen mich sozusagen, ich versuche das so schnell als möglich zu fahren und das ist bei dieser unglaublichen Länge von 4000 weiß ich was Kilometern ist das jetzt keine Übung, wo man sagt, ja, dann hat man nichts gesehen, sondern die Landschaften sind eben so gigantisch, man sieht und erlebt genug, ja, es ist halt eine sehr sportliche Radreise, die einmalig sein dürfte, so. Das ist also etwas, was ich auf jeden Fall noch mache, reizen oder interessieren. In dem Sinne würde mich natürlich noch das Highland Trail 550 in Schottland, das ist so ein Rennen, das finde ich ganz interessant. Da plane ich aber ehrlicherweise nicht aktiv irgendwas zu machen. Und ja, das Transbalkan, ich muss mal gucken, wohin sich das in diesem Jahr so entwickelt. Also ob sie jetzt so ein bisschen gelernt haben aus dem ersten Jahr, was sie vielleicht verändern, wie sich das Ganze so gestaltet, was dann so die Fahrer und Fahrerinnen da sagen. Und dann gibt es ja jetzt von Nelson das nächste, das Hellenic Mountain Race. Das ist quasi das dritte Rennen, was Nelson anbietet. Da bin ich ehrlicherweise, ich bin Fanboy von dieser Art Rennen. Also das, was Nelson mit dem Atlas und dem Silkwood macht, lässt darauf schließen, dass das Hellenic ähnlich gut wird. Es hat sich auch alles, was Rang und Namen hat, dann nochmal versammelt und wird in diesem Jahr sich da eben in Griechenland extrem viele Höhenmeter geben und das Ding fahren. Auch da gucke ich gespannt drauf. Momentan habe ich da aber keine Ambition, irgendwie zu sagen, ich muss da auch mitfahren. So. Daran schließt sich die Frage, was würdest du als erstes Ultra-Long-Distance- bzw. Gravel-Rennen empfehlen? Puh. Ehrlicherweise, also das hängt immer davon ab, welche Neigung man hat. Ne? So, also es gibt halt mit diesem Ultra-Long-Distance und so, da wird auch mit, also diese Begriffe haben ja jetzt mittlerweile auch keine Bedeutung mehr. Also was ist denn jetzt ultra long? Ja, so sind das jetzt 200 Kilometer oder sind das jetzt 500 oder sind das alles länger als 1000 Kilometer? Ich würde sowas ehrlicherweise anders angehen. Ich würde gucken, was interessiert mich? Ja, also man befasst sich ja mit diesen Events und Veranstaltungen und Rennen ja auch erst ab einem gewissen Punkt, ne? Wenn man merkt, okay, ich fahre sehr gerne Fahrrad, ich fahre sehr viel Fahrrad, mich interessiert das, ich habe Bock auch mal an meine Grenzen zu gehen oder mal was anderes zu erleben, dass man dann eben anfängt, sich da so ein bisschen reinzufuchsen und zu gucken und dann wird man automatisch merken, was einem mehr liegt. Also sind es eher die, was ich gerade gut finde, Events, Bikepacking-Events, die eben keinen Race-Charakter haben. Also die eher sind, lass uns treffen, wir fahren alle gemeinsam irgendwie los. Wer zuerst da ist, halt zuerst da und wer zuletzt da ist, ist zuletzt da. Hauptsache, ihr habt eine schöne Zeit. Also Veneto Trail beispielsweise, Tuscany Trail ist so etwas, das kann ich empfehlen. Das haben sie, glaube ich, in diesem Jahr zum ersten Mal so einen Circle gebaut, der also den gleichen Start- und Endpunkt hat. Das finde ich sehr attraktiv. Das sind auch nur 500 Kilometer, also das nur jetzt nicht falsch verstehen. Das ist viel sicherlich und hat auch, weiß nicht, 6.500 Höhenmeter. Also man klettert ein bisschen. Aber es ist natürlich ein tolles Event, eine tolle Landschaft, wo man sich auch mal ausprobieren kann. Ne? So, und dann gibt es aber ehrlicherweise ungemein viele Möglichkeiten hier in Deutschland. Man muss nicht nach Italien oder sowas reisen, ja, so, sondern man kann eben auch hier gucken. Zum Beispiel das Taunus Bikepacking. Zum Beispiel, wenn man sich richtig auf die Nuss hauen möchte, die Grenzstein Trophy. Zum Beispiel der Candy Bee Graveler, der ein interessantes neues Format eigentlich jetzt seit letztem Jahr eben hat, nämlich in Etappen wird da gereist. Es wird jeder den Tag über, kannst du machen, was du willst. Du hast aber dann so einen gemeinsamen Endpunkt, den musst du auch nicht einhalten. Du kannst auch selber fahren und so. Aber das ist so eine Mischung aus Community, Bikepacking, und bietet aus meiner Sicht auch nochmal einen sehr guten, niedrigschwelligen Einstieg in das ganze Thema. Relativ viele Kilometer auf gutem, schönen, graveligen Untergrund nicht unbedingt allein bewältigen zu müssen. Ne, das darf man nämlich auch nicht vergessen, dass vielleicht für den einen oder die andere unter uns ist das ja völlig normal, sich, weiß ich, irgendwo, dann legst dich halt in den Straßengraben pennen oder baust irgendwo dein Zelt auf, wo man es eigentlich nicht darf und fährt irgendwie 200, 300, 400 Kilometer am Tag. So, das mag für die einen, und wie gesagt, in meiner Blase, ja, sind das normale, in Anführungszeichen, Dinge. Aber es ist eben nicht normal. Ja, und das schreckt auch Leute ab. Und damit das eben nicht passiert, ein Stück weit Normalität einkehrt, bieten sich solche Sachen an, um einfach mal zu gucken. Ja, man muss nicht alleine wild campen oder alleine irgendwie zum ersten Mal im Zelt pennen oder alleine 150 oder 120 Kilometer fahren. So, das kann man auch zusammen machen, und da bieten sich dann sowas. Also Candy Bee Graveler, das bietet sich an. Der Tuscany Trail bietet sich an. Dann, ja gut, Taunus Bikepacking, da geht schon zur Sache. Ne? Da muss man schon mal so ein bisschen gucken. Aber auch das wird nicht danach bewertet, wer der Erste ist oder der Letzte. Ja, also es ist natürlich immer interessant, wenn da jemand sich diese 1000 Kilometer oder was das da sind, sehr schnell gibt. Aber es gibt, das Interessante passiert ja genau eben weiter hinten im Feld, ehrlicherweise, wo Leute neue Grenzen entdecken und überschreiten und sich durchkämpfen oder Erlebnisse haben, die sie verändern, ja, oder die einfach dazu beitragen, dass es ein total toller Event war. So, und da gibt es nämlich nicht die Erwartungshaltung, wir müssen alle ankommen, und wenn du nicht ankommst, dann bist du kein, weiß ich was, Graveler, Bikepacker, keine Ahnung, es ist völlig wurscht. Ja, so, und es gibt halt kompetitive Menschen, für die ist das wichtig, die können bei den Rennen mitmachen. Und dann kriegen sie dann eine Platzierungsnummer und können dann damit machen, was sie möchten. Und dann gibt es alle anderen Menschen, ganz normale Menschen, die sagen, ich möchte einfach eine tolle Zeit haben und bei der Gelegenheit vielleicht noch andere Gleichgesinnte treffen, neue Leute kennenlernen und ja, einfach prima durch irgendeine Gegend fahren. So, und dann gibt es noch der Main-Franken-Graveler. Da fahre ich in diesem Jahr mit. Tobias ist auch mit dabei. Der ist über Himmelfahrt. Ich glaube, der startet am 18. Mai in Würzburg, endet dann auch in Würzburg. Und dann kann man so, die große Runde sind, glaube ich, 690 oder 80 Kilometer und die kleine Runde ist 490 Kilometer. Das geht von den Höhenmetern auch. Und man ist dann halt dort im Main-Franken-Gebiet unterwegs, kann eine ganze Reihe von tollen Gebirgen, Mittelgebirgen sozusagen erleben und wird dort auch eine tolle Zeit haben mit vielen anderen. So, man kann das auch jederzeit alleine fahren, aber so, da habe ich mich mal angemeldet. Es ist so ein bisschen auch, ja, mal wieder was Schönes machen und eine gewisse Vorbereitung für das Bohemian Border Bash Race, was dann im September ansteht. Dieses Race würde ich jetzt ehrlicherweise nicht mehr als so Einsteiger machen, also kann man machen, ne, klar, also jeder wie er mag, so, das ist, es scheint aber doch ein bisschen herausfordernder zu sein, das hat man ja dann auch spätestens im letzten Jahr bei der zweiten Ausgabe mitbekommen, dass man da doch schon ein bisschen mehr machen muss, um dann auch anzukommen, und das ist halt als Race geht es halt auch darum anzukommen, so, und das kann man sich angucken, aber ihr findet noch und nöcher so Eventkalender und weiß ich was, wo solche Events dargestellt sind und wo man eben gucken kann, was einem passt. Gut, also eine Frage war noch, wie wahrscheinlich meine Teilnahme an der Grenzstein Trophy in 2023 ist. Sehr unwahrscheinlich. Außerdem ist sie im August, 13. August startet sie erst in diesem Jahr. Für alle, die immer noch mit dem 17. Juni rechnen, falls ihr daran teilnehmen wollt, das ist jetzt also im August. Dann gab es eine Frage, was treibt dich an, weil ich ja scheinbar schon viele Jahre auf dem Bock sitze und die Welt bereise? Einfach Neugier, ehrlicherweise. Das Fahrradfahren an sich, aus dem ziehe ich jetzt, also ich finde es schön, ja, so, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, Fahrradfahren ist für mich Freiheit oder, weiß ich nicht, große Befriedigung, das, so bin ich nicht gestrickt, da bin ich ein bisschen simpler. Fahrrad ist der Weg oder der Fahrrad ist für mich das Werkzeug, um eben die Welt zu entdecken und viele andere Sachen zu entdecken. Momentan ist das Fahrrad das Werkzeug für mich, um sportlich nochmal zu gucken, was so geht und mich da ein bisschen auch herauszufordern und vielleicht auch zu überfordern. Also es geht aber nie darum, das Fahrrad per se, das ist mir im Kern ist mir das auch wurscht, es ist es halt geworden. Das war Schicksal, dass ich halt mit dem Fahrrad in meinem Leben so verbunden bin, durch den Radsport früher zu DDR-Zeiten, den Leistungssport-Radsport und dann danach eben als das Mittel der Wahl, um die Welt nach der Wende zu entdecken. Und so bin ich beim Fahrrad gewesen. Ich hätte auch Motorrad sein können, das war auch mal, stand auch mal zur Diskussion, dass ich wollte mich dann auch nochmal auf Motorrad sozusagen umschulen. Aber oder wandern, ja, also das war für mich auch nochmal so ein Thema, weil ich früher viel gewandert bin, also Langstrecken gewandert bin. Von daher so. Und jetzt, ich finde das toll, mich interessiert das, mir macht das Spaß. Das ist jetzt aber für mich nicht mehr als das. Also das ist vor allen Dingen nicht so ein Zeug wie Freiheit und weiß ich, was dann noch so für übermäßige Aufwertungen eines normalen Fortbewegungsmittel stattfinden. So. Aber das liegt auch in der Natur der Menschen, glaube ich. Da ist halt, das sieht man ja auch, Autofahrer sind auch immer besonders frei und Fahrradfahrer sind auch nochmal die besseren Menschen und Motorradfahrer sind sowieso nochmal ganz frei. Und ich glaube, so jede Gruppe beansprucht dann halt irgendwelche Superlative. Aber am Ende, wenn sie zufrieden sind und sich wohlfühlen dabei, von mir aus. Gut, dann haben wir das geklärt. Dann gab es hier die schöne Frage, wie ergänzen sich dein Familienleben, Arbeitsleben und deine Radlerpassion? Ehrlicherweise, ich bin da auch in einer sehr privilegierten Situation. Einmal, dass meine Familie mich da unterstützt. Ja, das hat natürlich auch viel mit Geben und Nehmen zu tun. Ich habe da ein sehr gutes Ökosystem, was es mir eben erlaubt, solche Sachen zu machen. Ich bin früher halt, war ich dann halt 2,5, 3 Wochen meistens so pro Jahr dann unterwegs. Nachdem wir jetzt auch Kinder haben und so, haben wir jetzt schon länger 15 Jahre schon, da sind die Touren natürlich mit 2,5, 3 Wochen ein bisschen kürzer geworden, aber das war natürlich immer eine Herausforderung natürlich für die gesamte Familie, wenn ich dann mich da verabschiedet habe und irgendwo in Afrika rumgefahren bin. So. Das hat sich jetzt geändert und das ist damals auch nur möglich gewesen durch eine vernünftige Planung. Wir haben uns da sehr gut besprochen, wir haben geguckt, was steht in der Zeit an, wer kann vielleicht helfen im Fall des Falles und ja, also ich verfolge auch nach wie vor, bin der festen Überzeugung, dass was ich für mich in Anspruch nehme, gilt natürlich auch für meinen Partner und das ist, wird auch so gelebt. So, also wenn ich 3 Wochen unterwegs bin, dann kann sie natürlich auch, macht das dann vielleicht nicht 3 Wochen lang, aber da sind wir mittlerweile auch soweit gut in der Absprache und in der Organisation und natürlich priorisiere ich Familienurlaube und sowas immer zuallererst und hab dann auch immer in der Vorababsprache gucken wir halt auch, was geht oder was geht nicht. Na, also nehmen wir jetzt mal den Main-Franken-Graveler da im Mai über Himmelfahrt. Gucken wir mal. Ja, also bislang sieht es gut aus. Ich glaube auch, dass das funktioniert. Wenn dann irgendwas mit den Kindern ist oder irgendwas anderes nicht passt, na, dann fahre ich es halt nicht. Aber so ist es halt. Das ist halt der Deal. Ich lebe nicht alleine und ich wäre auch nicht da, wo ich jetzt bin, wenn ich alleine leben würde, ehrlicherweise. Also von daher, das ist halt immer so. Also das passt schon. So, und jetzt, seitdem ich diesen Sport jetzt mehr für mich entdeckt habe, angefangen habe, konzentrierter zu trainieren, bin ich so gesehen gefühlt, glaube ich, mehr auf dem Fahrrad, aber das teile ich hier sehr gut ein mit meinem Smart-Trainer. Das heißt, also ich bin manchmal nicht so lange am Tag mit dem Fahrradfahren beschäftigt, ja, am Ende vielleicht mal eine Stunde oder 1,5 Stunden. Dann natürlich am Wochenende oder wenn es sich ergibt, mal 2, 2,5, 3, 4, 5 Stunden mit dem Rad draußen, aber auch das passt halt alles rein in meine Pflichten, die ich hier einfach habe, ja, und da teile ich mir das so ein und baue das so, das klappt schon. Und diese Rennen sind dann, jetzt mal vom Silk Road Mountain Race abgesehen, die sind jetzt auch ihrer zeitlichen Spanne, das ist ja nicht lang, ja, das ist, da reden wir über eine Woche, das ist aus meiner Perspektive jetzt nicht wirklich lang. Silk Road Mountain Race waren jetzt 3 Wochen oder 3,5 Wochen, das war dann ein bisschen mehr Organisation, ja, aber da musste ich auch mit dem Arbeitgeber und sowas sprechen, aber ja, und ich glaube, Transparenz, Ehrlichkeit, gute Planung, ja, und vor allen Dingen auch die Bereitschaft, dann eben Sachen auch mal nicht zu machen, machen zu können, das ist, glaube ich, das Geheimnis des Ganzen. Und so ergänzt sich das bei mir ganz gut. Wie gesagt, ich habe ja auch noch einen richtigen Job nebenbei, den ich halt auch einen Großteil meiner Zeit hier ausübe und bin da auch die ganze Zeit online und muss machen und mehr und irgendwie wichtig sein. Aber das fällt mir leicht. Also ich mache beides gerne. Ich fahre gerne Fahrrad, ich mache gerne meinen Job, ich beschäftige mich gerne mit Themen aus dem Fahrrad als auch in meinem Job und ich bin gerne mit meiner Familie zusammen. Also soweit passt das alles für mich und ja, und jetzt haben wir auch noch, den Hund gibt es ja auch noch. Also da, so, also das kompliziert die Sache noch ein bisschen, aber manchmal bieten sich da auch Möglichkeiten an. Und wie gesagt, jetzt habe ich es ja auch Silvester so gemacht, dass ich zum Beispiel zu dem Urlaubsort mit dem Fahrrad gefahren bin, meine Familie mit dem Auto. Das habe ich auch schon gemacht, als wir mal in Harz gefahren sind, vor 2 Jahren, glaube ich. Habe das dann halt damit verbunden, dass ich dann halt auch das Fahrrad dann dort hatte und dann auch trainieren konnte, wenn es sich angeboten hat. Aber immer Family First und dann sehen wir mal weiter. So. Gut, dann nochmal konkrete Fragen habe ich hier bekommen, die finde ich ganz interessant. Was kannst du neben Licht empfehlen, damit man im Dunkeln gut gesehen wird? Ich bin da ehrlicherweise der falsche Ansprechpartner für, weil ich bin im Dunkeln, also wenn ich im Dunkeln unterwegs bin, dann bin ich selten auf der Straße unterwegs, sondern eher im Gelände. Ich gucke halt immer, dass ich irgendwelche reflektierenden Sachen anhabe. Jetzt hier nicht diese Leuchtraketen, die da manchmal durchs Land fahren und so. Das ist ja völlig in Ordnung, ist nur nichts für mich. Aber ich sorge schon dafür, dass ich gesehen werde durch Reflektoren. Aber ansonsten mache ich mir darüber jetzt ehrlicherweise nicht so viele Gedanken. Dann war eine Frage, wie bereitet man sich als Pair auf ein Rennen vor? Ja, also da muss man sich kurz relativ gut verstehen, ehrlicherweise. Und man sollte auch vorher mal zusammen gefahren sein, und zwar mehr als nur ein Overnighter. Das haben Tobias und ich gemacht. Also wir haben uns ja beim Tuscany Trail kennengelernt. Wir haben dann auch nochmal ein Trainingswochenende gemacht. Wir sind auch so viel zusammen gefahren, denn das war natürlich, das Atlas Mountain Race war quasi die Feuerprobe, aber ich glaube, wenn die grundsätzliche Einstellung ist, dass jeder auch ohne Probleme alleine weiterfahren kann, dann ist man als Pair schon mal richtig aufgestellt. Wenn es innerhalb eines Pairs ein Abhängigkeitsverhältnis gibt, weiß ich, dass der eine ohne den anderen irgendwas nicht kann oder so, ne, dann ist dann Ungleichgewicht, das würde ich nicht machen, ehrlicherweise. So, also ich muss das Gefühl haben, dass mein Rennpartner oder meine Rennpartnerin auf gleichem Level agieren. Und zwar völlig unabhängig sind von mir in der Lage sind, auch alles das zu tun, was notwendig ist, um dann in so einem Rennen weiterzukommen oder irgendwas zu bewältigen. So. Das fände ich ganz gut. Aber wie gesagt, gemeinsam nochmal so Trainingsfahrt und dann was Gepäck und sowas angeht, das hört ihr auch von anderen Pairs. Das ist halt keine Radreise, wenn man so ein Rennen fährt, sondern es ist ein Rennen und da ist man meistens so aufgestellt, dass man sich nicht großartig in die Sachen reinteilt. Also vielfach fahren wir wie zwei Solofahrer oder Solofahrerin nur halt zusammen. Und dann gibt es, weiß ich, ich hatte halt die Gaskartusche und Tobias hatte den Kocher, also das ist das Maximum, ja, und ansonsten sind wir so aufgeteilt, dass jeder in der Lage ist, im Fall des Falles auch alleine weiterzufahren. So, weil wir gerade nochmal beim Thema Rennen sind, mit welchen Kosten muss man beim Atlas Mountain Race, Silkwood Mountain Race rechnen? Na gut, das ist jetzt sehr weit gefasst, ne? Man hat relativ hohe Anmeldekosten. Ich glaube, beim Atlas Mountain Race und Silkwood waren es so um die 380, 400 Pfund oder Euro sogar. Also das ist nur, damit man da mitmachen kann. Und dann kommen natürlich Flug, Unterkunft, wenn du noch nicht hast, Fahrrad, dann fängst du selber an, Ausrüstung, ja, da und dort optimieren und hin und her. Also da kann schon sehr viel Geld ins Land gehen. Ne? Also das ist aber, wisst ihr ja auch, Fahrradfahren ist nicht billig und Radreisen nicht billig und Bikepacking ist nicht billig. So, ganz im Gegenteil. Also die Gefahr besteht ja auch, dass das zunehmend auch zu einem Sport wird, der wirklich nur noch von Leuten gemacht wird oder gemacht werden kann, die auch entsprechend finanzielle Mittel haben. Ne? So, das sollte nicht so sein, aber ja, Fahrräderpreise und Teilepreise und Ausrüstung und sowas, da kann man sich durchaus verlieren. Also muss man schon mit einem, ich würde mal sagen, ja, etwas mehr als vielleicht 2000 Euro kann man da schon rechnen. So, um es mal so zu formulieren. Und da ist nach oben, glaube ich, kein Limit gesetzt. Wo sollte man, wenn man dann jetzt nicht auf so einem Race ist, ne, wo sollte man mit deinem Gravelbike in Deutschland mal gefahren sein? Also mit meinem, also ich habe kein Gravelbike, aber als Ecken in Deutschland, wo man schon mal gefahren sein sollte, ich kann nach wie vor den Harz empfehlen. Schaut euch das mal an, liegt er relativ zentral. Und ich kann euch nach wie vor die Orbits empfehlen. Also es verändert sich zwar, aber die Routen sind ja nach wie vor draußen. Und jede Route ist aus meiner Sicht eine Fahrt und Befahrung wert. Also ich war jetzt im Weserbergland im letzten Jahr auch unterwegs. Auch sehr, sehr schön. Also wirklich überraschend nach wie vor das, was die Orbits mir auch nochmal vor Augen geführt haben, ist, wie schön eigentlich hier das Land ist und die nähere Umgebung ist, wo man auch mit dem Zug ganz gut hinkommt. Also schaut euch das mal an. Das wären so mein Tipp. Natürlich könnt ihr auch in den Norden kommen, aber naja. So, jetzt habe ich hier eine interessante Frage bekommen. Wenn du ein Budget von 6.000 Euro hättest, würdest du eher empfehlen, ein Toprad zu kaufen, das alle Terrains ganz gut kann, zum Beispiel das Salsa Cutthroat, das Rodeo Labs Trail Donkey oder so, oder würdest du dir ein Mittelklasse Allroad Rennrad und ein Mountainbike kaufen, also von den 6.000 Euro. Einsatzbereiche eher täglich fahren im Wald, Bikepacking-Events, kein Rennen, also wie Atlas oder Silkwood Mountain Race, oder ein Tagesevents, Orbits, mal eine Rennradausfahrt in der Gruppe. So. Grundsätzlich, also ich kann das jetzt nicht wirklich beantworten, ja. Ich finde, diese N+1-Regelung, die müssten wir auch nochmal überdenken. Ne, das ist ja so ein Enthusiasmus, der hat sich so ein bisschen verselbstständigt, dass man sagt, oh, man braucht jetzt ein Rennrad und man braucht jetzt noch ein Mountainbike und man braucht jetzt noch ein Gravelbike und dann braucht man noch ein Fatbike und dann braucht man eigentlich nochmal alles aus Titan. Und dann wäre es gut, wenn man nochmal so, ne, und dann gibt es ja absurdeste Entwicklungen, wo Leute dann unglaublich viele Fahrräder haben. Okay, so ist es halt, manche sammeln Autos oder Modelleisenbahnen und manche halt Fahrräder so. Ich sehe das eher anders, ich sehe das sogar konsumkritischer soweit. Ich versuche nur ein Fahrrad zu haben, das dann natürlich sehr viel kann, aber nicht alles können muss. So, bei mir ist es eben das Salsa Fargo. Das ist für mich, für das, was ich mache, ein prima Mix. Ich kann das als Reiserad benutzen. Ich kann damit prima kommuten, natürlich. Ja, also welches Fahrrad geht da nicht. Ich kann meine Events fahren, meine Rennen fahren. Und ein Rennrad fahre ich nicht, habe ich kein Interesse dran. Und ein Gravelbike brauche ich nicht. So, also ich habe ja das Fahrrad, damit kann ich ja im Gelände fahren, teilweise auch besser als mit so einem Gravelbike. So, ne? Das ist ja die alte Diskussion, die sich ja auch immer mehr durchsetzt oder wo sich Erkenntnis durchsetzt, dass es mit dem Gravelbike ja vielleicht eine nette Idee ist, aber naja, so die Tauglichkeit jetzt für alles ist jetzt auch nicht gegeben. Weshalb ja zum Beispiel gerade All-Terrain-Bikes wieder so interessant werden oder die Erkenntnis sich jetzt durchsetzen, mit den Gravelbikes werden wir irgendwie immer mehr zu Mountainbikes und ja, weil das Mountainbike ist vielleicht keine so schlechte Idee. Vor allen Dingen bei vielen Dingen, die jetzt in dieser Gravelbike-Szene und in dem Enthusiasmus so gesehen werden. Und das andere können ja vielleicht Crosser sein. So, aber egal, das ist eine längere Diskussion. Da habe ich auch keinen Bock mehr drüber zu sprechen. So, das mit den Gravelbikes, das ist nicht mehr mein Thema. Ich fahre sie gerne, ich gucke sie mir gerne an, ich teste sie gerne, aber hat für mich jetzt keine weitere Relevanz, weil ich ja, wie gesagt, ein Fahrrad habe, das viele Sachen kann. So, und mit 6.000 Euro, ich weiß nicht, also das, was da beschrieben wird mit, ich möchte täglich im Wald fahren, ich möchte Bikepacking machen, ich möchte mal in Orbit fahren und ja gut, diese Rennradausfahrt in der Gruppe, also ich kenne die Gruppe nicht, wenn das so eine Wattgruppe ist, dann wird wahrscheinlich dann braucht man ein Rennrad, ja, so. Ansonsten würde ich halt gucken, für das Geld, das ist schon sehr, sehr viel Geld, ja, dass man dafür ein gutes Fahrrad bekommt, mit dem man dann halt so ein bisschen was machen kann. So ein Salsa Cutthroat ist schon mal nicht schlecht, ja, es gibt auch sehr gute, weiß ich hier, dieses Rose Backroad, das finde ich da vielleicht auch gar nicht so uninteressant, weil das eben noch diese Möglichkeit hat, sportiver zu sein. Das Specialized Diverge ist auch nochmal ein Blick wert, da kann man ganz gut mit Sachen machen und mit dann, wenn man sich dann eine 650B Bereifung da reinholt, also 27,5 Zoll, dann kann man auch mit breiteren Reifen fahren und hat ein bisschen mehr Sicherheit, wenn es dann mal wirklich ins Gelände gehen sollte. Ne, so. Aber wie gesagt, niemand muss mit dem Gravelbike automatisch auch im Gelände dann fahren. Ja, also das ist, dafür ist es auch nicht gemacht, sondern es ist halt dafür gemacht, dass du sportlich und schnell auch mal abseits der Straße unterwegs sein kannst. Aber sich jetzt dann dazu verleiten zu lassen, dass man damit gleich so auf irgendwelchen Trails rumfahren kann und irgendwelche Pisten in Marokko bewältigen kann, man muss ja nicht. So, ich persönlich versuche halt, wie gesagt, bei einem Fahrrad zu bleiben. Ich werde wahrscheinlich jetzt auch mein Bomb Track Beyond, was ich noch habe. Da habe ich jetzt einen neuen Rahmen bekommen und habe das dann nochmal neu zusammengebaut. Da bin ich auch am Überlegen, ob ich das verkaufe. Einfach weil ich es, ich fahre es nur noch selten und es wäre halt schade drum. Ja, die Fahrräder sollen ja auch bewegt werden und ich möchte nicht Fahrräder haben, nur um Fahrräder zu haben. Das bringt mir nichts. Ich kann nur ein Fahrrad fahren. Das ist jetzt das Sasa Fargo. Da investiere ich halt auch immer in Ersatzteile und neue Teile und probiere da halt auch viele Sachen aus. So, das ist mein Fahrrad und mit dem fahre ich und ich brauche nicht 10 weitere Fahrräder. So, das ist, ja, so. Also ich würde mir ein Fahrrad kaufen und gut ist, wenn man halt mehr Rennrad fahren will, dann muss man sich halt eins kaufen, wo man da mithalten kann. Das ist dann wahrscheinlich ein Gravelbike, ja, so und vielleicht sogar ein sportlicheres Gravelbike. Ich finde ja, das Cannondale Topstone kann man da ja noch mitnennen oder ja, auch das Böttcher Evolution, das ist auch etwas, was gut ist, womit man auch sportlich unterwegs sein kann. Also gibt es eine ganze Menge von guten Rädern. Und da ist man tatsächlich eher in der Gravelbike-Ecke unterwegs, so wenn es darum gehen soll. Ne? Also, und das sind jetzt keine besonderen Anforderungen, jetzt mal im Wald zu fahren oder ein Bikepacking-Event zu fahren. Also von daher wäre das meine Antwort. So. Dann gucke ich mal weiter. Meine Meinung zu den ganzen neuen Funkgangschaltungen. Also, die gibt es ja nun schon viele Jahre. Di2, dann gibt es von Camper, glaube ich, noch eine, also Campagnolo. Und dann gibt es natürlich die SRAM Access, also AXS. Unterschied zwischen Di2 und der SRAM-Schaltung ist, dass die Di2 noch kabelgebunden ist und die Access komplett funkt und kabellos sind. Ich bin Fan der SRAM Access. Das heißt aber nicht, dass Shimano Di2, dass das irgendwie Mist ist. Ganz im Gegenteil. Also das hat ja genau die gleiche Berechtigung. Sehr viele Fahrer. Ich glaube, dass sich auch viel mehr elektrifizieren wird jetzt auch an den Schaltungen. Bei SRAM gehe ich davon aus, dass in diesem Jahr die SRAM Apex als Funkschaltung auch kommt. Bei Shimano wird es vielleicht eine 105er, keine Ahnung, also die bauen ja da auch immer mehr aus. Es ist ja auch immer mehr erschwinglicher und zugänglicher für den Massenmarkt. Es hat sich bewährt, absolut. Ich habe selber fahre die SRAM AXS-Schaltung. Ich finde sie mega. Die ist komplett unauffällig. Ja, so du kannst dir das halt alles angucken, ist halt einmal installiert, fertig ist und dann fertig und macht. Und ich finde, die Präzision ist klasse. Schaltgeschwindigkeit spielt bei mir jetzt nicht so unbedingt eine Rolle. Ich finde es gut, dass das halt aufgeräumter ist, dass ich weniger Kabel habe. Und ja, das, also mehr lässt sich dazu nicht sagen. Also jeder, der die Möglichkeit hat, oder jeder, der die Möglichkeit hat, schaut es euch mal an, probiert es mal aus. Ihr werdet, also braucht es keine Angst haben, dass da irgendwas passiert. Ich fahre auch elektronische Schaltung, würde ich auch am Reiserad fahren. Und werde mit dem Fargo, fahre ich ja auch Sachen, die, also auch aus einem Reiserad-Blickpunkt, mehr als deutlich zeigen, wie widerstandsfähig und vertrauensvoll sowas ist mittlerweile, ja, und haltbar sowas ist. Also, und einen Ersatzakku hat man immer mit und laden kann man immer irgendwo und die halten auch ewig. Also du kannst ja damit 1000 Kilometer und mehr fahren, ja, bevor der mal irgendwas sagt. Es hängt natürlich davon ab, wie oft du schaltest. Also wenn du jetzt in einem Mountainbike-Rennen bist und die ganze Zeit da durchschalten musst, dann hält der Akku natürlich ein bisschen weniger. Aber das ist halt bei Wind und Wetter und Schnee und Mist und Hitze habe ich das Ding jetzt schon ausprobiert und das macht klaglos, überhaupt gar kein Problem. Also schaut es euch mal an, finde ich absolut gut und empfehlenswert, sich das mal anzuschauen. So, ja, dann kommen wir jetzt langsam zum Schluss. Soll jetzt auch nicht zu lange werden. Es gab noch eine Frage, was ich von Rivendell Bikes halte. Gar nichts, kenne ich nicht. Müsste ich mir ehrlicherweise angucken und das wäre jetzt nicht seriös, wenn ich mir nur mal die Website angucke und sage, ja, also kenne ich leider nicht. Wenn du da konkrete Fragen hast, kannst du auch gerne nochmal schreiben. Dann, ja, nochmal, Christian, den nenne ich jetzt nochmal mit dem Namen, der hatte mir zwei Fragen oder eine Frage geschickt, er sagte, er hat ein Zurli Midnight Special, Und er findet, das ist also das ist einsam und er braucht jetzt ein zweites Fahrrad, also ein klassisches N plus 1 und er fragt, ob er das Surly Bridge Club, das habe ich auch mal getestet, als Kommuter aufbauen soll. Ja, warum nicht? Ne? So der Bridge Club, ja, also wenn du, ich weiß ja jetzt, du hast jetzt so 5 Kilometer Arbeitsweg ungefähr, dann macht der, da ist der Bridge Club natürlich gut, aber es gibt halt auch keinen Grund, warum du nicht mit dem Midnight Special kommuten sollen könntest. So, das Bridge Club ist ehrlicherweise ein interessantes Fahrrad für alle, die Stahlräder lieben, denen es nicht so sehr ums Gewicht geht, die ganz viele Anschraubpunkte braucht. Da könnt ihr auch mal gucken, das habe ich auch getestet. Das ist wirklich eine tolle Plattform, wo man sehr viel aufbauen kann. Da hast du die Möglichkeit, eben ein Reiserad rauszumachen, das Tonnen durch die Welt schleppen kann. Als auch ein halbwegs flinkes Fahrrad für Gravel, ja, oder was auch immer du da machen willst. Super, also es ist jetzt kein sportliches Fahrrad, aber es sollte für sehr viel Spaß mehr als ausreichend sein. Dafür steht ja auch Surly. Die bauen Räder, die halten alles aus und so, sind aber jetzt nicht in dieser sportlichen Effizienz-Performance-Ecke verortet. Also von daher, gut. Und Christian, du hast ja mit dem Midnight Special, glaube ich, auch den Candy Bee Graveler letztes Jahr gemacht. Und also wenn das Rad dich dadurch gebracht hat, dann warum soll es dich dann nicht noch die 5 Kilometer zur Arbeit bringen? Ansonsten, wenn ich ehrlicherweise, also wenn es denn so sein sollte, dass ich ein Fahrrad für so eine Strecke brauche, dann kaufe ich mir irgendwo ein gebrauchtes Stadtrad, ja, so mit einem Gepäckträger und fertig ist. Dann brauche ich ja jetzt nicht irgendwie was anderes dafür. Aber wenn deine Frage darauf abzielt, dass du jemanden brauchst, der dir sagt, kauf dir bitte das Bridge Club, dann ist das hiermit eine ganz klare Empfehlung natürlich, dass du dir das jetzt unbedingt holst. Gut, Leute, das war's. Wie gesagt, in diesem Jahr stehen für mich mein Franken-Graveler, da freue ich mich drauf, mit der Salsalette Süd Tobias nochmal anzutreten. Wir gucken mal, wir werden die lange Route fahren. Vielleicht hier und da nochmal ein bisschen was verändern, weglassen, was wir halt schon kennen. Ja, ist ein bisschen auch so ein kleiner Fitness-Test und gemeinsame Ausfahrt wollten wir eh nochmal machen, bevor dann das Bohemian Border Bash Race im September ist. Da ist es wohl so geplant, dass dann direkt im Anschluss auch das Camp, Bohemian Border Bash Camp stattfindet. Das heißt also, wenn man ins Ziel kommt, ist dann da auch gleich Camp und sowas. Ich bereite mich ja jetzt schon länger auf dieses Rennen vor. Ich fahre das auch sehr als Rennen, auch alleine sozusagen. Da bin ich mal gespannt, was mich da erwartet. Auf jeden Fall wird es sehr toll. Und ich mache mir da auch keine Illusion, dass das irgendwie ein leichtes Ding wird. Das hat ja, wie gesagt, schon letztes Jahr gezeigt. Das sind ja auch sehr erfahrene Fahrerinnen und Fahrer unterwegs gewesen, die dann da haben ihre Berichte drüber geschrieben. Und das konnte man ja dann auch verfolgen, wie anstrengend das war und dass man vielleicht neigt das auch ein bisschen zu unterschätzen, dass man dann aber doch wirklich länger unterwegs ist, als man sich das vielleicht vorher gedacht hat. Also, das wird noch weiter. Gut, dann, dann freut euch. Ich werde mich jetzt demnächst mit jemandem unterhalten, der das Atlas Mountain Race in diesem Jahr fahren wird. Da geht es ein bisschen darum, wie er sich vorbereitet und so weiter. Und dann wird er während des Rennens versuchen, auch so ein paar Sachen noch aufzunehmen als Audio-File, was er da so erlebt. Und dann spreche ich, nachdem er wieder zurück ist, über das Rennen nochmal, seine Erlebnisse dort, seine Erfahrungen. Ich glaube, das wird ganz interessant. Dann habe ich ein Gespräch mit zwei jungen Damen, die gerade in Südamerika mit dem Fahrrad unterwegs sind. Die machen eine Radreise da, wollen hoch nach Alaska. Mit denen spreche ich wahrscheinlich im Februar. Und ich spreche mit den Machern des Steppenwolf-Events. Da freue ich mich auch sehr drauf, dass das klappt. Und das sind so die Sachen, die ich jetzt in der nächsten Zeit vorhabe und dann mal ein bisschen quatsche. Also, in diesem Sinne, freut euch. Und wie gesagt, wenn ihr weiterhin Fragen habt und sowas, schickt die mir gerne per Instagram oder, weiß ich nicht, E-Mail einfach zu. Und wenn dann wieder einige aufgelaufen sind, dann mache ich daraus wieder eine kleine Community. Also, vielen Dank und bye bye.